Hi, bevor wir loslegen, ein kleiner Hinweis, falls ihr die ersten drei Folgen dieses Podcasts noch nicht gehört habt, würde ich euch empfehlen, das jetzt erstmal zu tun. Falls ihr die Folgen schon gehört habt, dann freue ich mich natürlich umso mehr, dass ihr wieder dabei seid. Und damit geht's jetzt los mit der vierten und letzten Folge im Podcast zum Forschungsprojekt Radikalisierende Räume. Als das Projekt vor 4 Jahren losgegangen ist, da war radikaler Islamismus eines der Themen in der öffentlichen Debatte. Und wenn wir ehrlich sind, dann hat sich auch jetzt, 4 Jahre später, daran eigentlich nichts geändert.
Die Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus bleibt sehr akut.
Radical Islamic Terrorist.
La barbarie du terrorisme islamiste.
Und das bedeutet natürlich auch, dass ein Forschungsprojekt wie radikalisierende Räume damals wie heute eine große Bedeutung hat.
Das zeigen uns aktuelle Ergebnisse von islamistischen Anschlägen in Mannheim.
Der Tod eines Polizisten.
Von einem mutmaßlich islamistischen Straftäter niedergestochen.
Weitere Androhungen in dem Bereich.
Der IS veröffentlicht anlässlich der Fußball-EM offene Drohungen.
Am Köln-Bonner Flughafen wurde gestern Abend ein mutmaßlicher IS-Terrorist festgenommen.
Wir haben viele Hasstaten im öffentlichen Raum.
2000 Straftaten mit antisemitischem Hintergrund.
Die Zahl islamistisch motivierter Straftaten hatte sich verfünffacht.
Das heißt, auf der Ebene der Phänomene, die wir untersucht haben, befinden wir uns gerade gesellschaftlich eher in Zeiten, in denen dieser Blick, den wir im Projekt haben, ungeheuer not tut und auch wichtig ist.
Die Stimme kennt ihr vielleicht schon, das ist Andreas Zick, Professor an der Uni Bielefeld und Leiter des Instituts für Konflikt- und Gewaltforschung dort. Und er hat das Forschungsprojekt Radikalisierende Räume geleitet. Zusammen mit seinem Kollegen Sebastian Kurtenbach, er ist Professor für Sozialpolitik an der FH Münster.
Also wenn man sich die Radikalisierungsforschung vor Augen führt, dann kommt Raum praktisch nicht vor. Also wenn man sich die Theorien anschaut, viele sind in den Nullerjahren geschrieben worden, dann scheint es egal zu sein, ob man in München oder in Mogadischu lebt. Und das ist unplausibel. Aber umgekehrt, die wenigen Arbeiten, die es gegeben hat, haben noch nie diesen Raumeffekt überhaupt nachgewiesen. Und wir haben im Projekt das erste Mal über wirklich Mehrebenenmodelle diese Effekte nachweisen können.
Genau darüber habe ich mit den beiden Professoren Sebastian Kurtenbach und Andreas Zick für diese Folge gesprochen. Es geht darum, was das Projekt erreicht hat, welche vielleicht überraschenden Erkenntnisse es gab und natürlich auch darum, was jetzt mit diesen Erkenntnissen passiert. Mein Name ist Johannes Zuber, ich bin Radiojournalist und Podcastmacher aus Hamburg und ich freue mich sehr, dass ihr auch bei dieser vierten und letzten Folge wieder dabei seid. Das Projekt war ja in mehrere Teilprojekte gegliedert. Darüber haben wir in der ersten Folge schon ausführlich gesprochen. Und ein Teil war eben eine Bevölkerungsbefragung in 3 Städten. In Dortmund, in Bonn und in Berlin. Und das Ziel dieser Befragung war es, Radikalisierungsanfälligkeit abzufragen. Sebastian, du warst für diesen Projektteil verantwortlich. Wie seid ihr da vorgegangen?
Also es war ein wirklich spannender, aber sehr aufwendiger Prozess. Wir haben ja nicht Radikalisierung im klassischen Sinne abgefragt, sondern wie du genau richtig gesagt hast, die Anfälligkeit für Radikalisierung. Wie haben wir das gemacht? Es gab vorher ein Projekt, was sich darum gekümmert hat und rausbekommen, es gibt Aspekte, die vor allem von jüngeren Leuten genannt werden können, die eine Art Anschlussfähigkeit islamistischer Botschaften für ihre Lebenswelt bedeuten. Und die haben wir, man nennt das operationalisiert, also messbar gemacht. Und das sind Demokratiemisstrauen, Autoritarismus und Diskriminierungserfahrung. Wenn diese 3 Faktoren zusammenkommen, sprechen wir von einer Anfälligkeit für Radikalisierung. Aber um diese 3 Aspekte wirklich gemeinsam abzufragen, haben wir eine eigene Skala entwickelt und in ganz aufwendigen Pre-Tests, nennt sich das, also Vortests, entwickelt. Das heißt, wir haben ganz am Anfang mit Studierenden darüber gesprochen, so Denk-Laut-Interviews geführt. Wir haben dann Gruppen von Studierenden erst befragt und als wir dann eine Idee hatten, so könnte man das machen, haben wir in ausgewählten Stadtteilen in Bremen die Stadtteil praktisch durchgeflyert mit QR-Codes und dann nochmal in Duisburg und einem Stadtteil in Duisburg. So aufwendig war überhaupt die Entwicklung dieses Messinstruments.
Und dann habt ihr dieses Messinstrument ja auch angewendet. Was waren da die Ergebnisse?
Einen hohen Einfluss hat Selbstkontrolle, also Self-Control, ob man deviante Peers hat, also Freunde, die auch abweichende Verhaltensweisen wie Kriminalität zeigen, hat einen Einfluss, aber auch das Vertrauen in die Nachbarschaft. Also wenn das eben erhöht ist, zeigt man eben auch eine geringere Anfälligkeit für Radikalisierung. Und wir haben das eben verbunden auch mit räumlichen Merkmalen, also die Armutsquote eines Stadtteils beispielsweise, aber auch wie viele und welche Art von sozialen Einrichtungen gibt es im Stadtteil. Und hier zeigt sich für die Bevölkerungsumfragen, dass Raum einen Effekt auf die Anfälligkeit für Radikalisierung hat, aber vor allem als Verstärker. Das heißt, Menschen mit Merkmalen, die radikalisierungsverstärkend sind, diese Merkmale werden durch den Raum nochmal verstärkt.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, wenn diese individuellen Faktoren auf mich zutreffen, also wenn ich zum Beispiel Freunde habe, die sich radikalisiert haben, wenn ich geringes Vertrauen in Institutionen und Demokratie habe und wenn ich dazu noch in einem ärmeren Stadtteil wohne, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich mich radikalisiere, als wenn ich jetzt in einem bürgerlichen Stadtteil wohnen würde.
Ja, genau. Also ich würde sagen, das ist ganz gut beschrieben, weil letztendlich zeigen die Daten, merke ich, dass ich unzufrieden bin, vielleicht weil ich in einem ärmeren Stadtteil lebe und ständig in einen reicheren Stadtteil fahre, bin ich verunsichert. Warum geht es mir so schlecht und warum geht es den anderen so gut? Dann entstehen Unsicherheiten und dann fange ich an, mich mit anderen zu unterhalten. Und die anderen werden mir sagen, ja, guck mal, wir leben ja auch hier unter diesen und diesen und diesen schlechten Bedingungen. Das heißt, ja, aus dieser Interaktion in einem bestimmten Raum fängt dann an, mein Abgehängtsein auf einmal sich zu hängen an das, was andere mir an radikalen Weltsichten bietet. Das heißt, es ergibt sich auch so eine Wechselwirkung zwischen dem Raum, ne? Weil in den ärmeren Stadtteilen bin ich vielleicht umgeben von Gruppen, die mich ständig mit der Nase darauf hinweisen, dass es den anderen ja besser und uns ja so schlecht geht. Und außerdem das Bild dieser Stadtteile. Also wir waren ja auch in Stadtteilen, die ein negatives Bild haben in der Öffentlichkeit, die diskutiert werden in der Öffentlichkeit, die in den Medien landen in der Öffentlichkeit. Deshalb kriege ich lauter Hinweise, dass meine ganze Unzufriedenheit einen Grund hat, aufgrund der Bedingungen, die im Raum sind.
Genau, und da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, der ja auch rauskommt. Es ist eben nicht alleine die Armutsquote, sondern diese geteilten negativen Erfahrungen wie Misstrauen in den Staat, die sind auch ein räumliches Merkmal, das können wir kontrollieren. Also ob es eine Art geteiltes Misstrauen, also das Kollektivmerkmal, zum Beispiel in Polizei oder ins Justizsystem, das nennt sich Rechtszynismus oder Legal Cynism, gibt. Und wenn das hoch ist, dann steigt auch die Anfälligkeit für Radikalisierung. Also ein verbreitetes Misstrauen gegen den Staat führt zu einer erhöhten individuellen Anfälligkeit für Radikalisierung. Und das korreliert eben häufig mit der Armutsquote. Ich will davor warnen, Armbashing zu betreiben. Es ist nicht so, dass Menschen, die arm sind oder weniger Einkommen haben, per se anfälliger sind für Radikalisierung und auch nicht in armutsgeprägten Stadtteilen alleine, sondern wenn dies korreliert mit Stadtteilen, die kollektiv negative Erfahrungen mit dieser Gesellschaft gemacht hat, dann steigt es.
Ihr habt ja in dem Projekt aber nicht nur die Bevölkerungsbefragung gemacht, also quasi die große Masse an Menschen in diesen Stadtteilen befragt. Ihr habt diese Daten dann ja auch zusammengebracht mit der Struktur der Stadtteile, also zum Beispiel, welche sozialen Einrichtungen es im Stadtteil gibt. Wie habt ihr das gemacht?
Wir haben alle sozialen Einrichtungen mit ambulanten Dienstleistungen, Jugendzentren, Schulsozialarbeit und so weiter, in jeder Stadt komplett erfasst, georeferenziert. In Dortmund alleine waren das über 700 Einrichtungen mit Adressdaten. Und wir haben auch geschaut, was ist das für eine Art von Einrichtung, haben Kategorien gebildet. Das heißt, wir konnten ausrechnen, wie viele gibt es in einem Stadtteil pro Einwohner, wie viele Einrichtungen gibt es auf die Fläche eines Stadtteils bezogen, aber wir konnten auch die Diversität der Einrichtungen, der Angebotslandschaft in einem Stadtteil kontrollieren.
Und was ist dabei rausgekommen?
Nichts davon hatte einen Effekt. Gar nichts. Und das ist bemerkenswert. Also weder Größe, Dichte noch Heterogenität der lokalen Angebote hatte einen statistisch nachweisbaren Effekt. Aber wir haben die Leute in der Befragung gefragt, ob sie regelmäßig eine soziale Einrichtung in ihrem Stadtteil besuchen. Und wenn sie ja angekreuzt haben, ging das einher mit einer geringeren Anfälligkeit für Radikalisierung. Das heißt, wir haben eigentlich Ergebnisse, die widersprüchlich sind. Einmal haben wir keinen Effekt und einmal haben wir einen Effekt.
Was macht man denn dann mit solchen widersprüchlichen Ergebnissen?
Da hilft uns die qualitative Interviewstudie weiter, die wir ja gemacht haben. Wir haben in jedem Stadtteil auch 10 Experteninterviews gefragt, 10 Interviews mit Bewohnerinnen und Bewohnern, die regelmäßig an Maßnahmen teilnehmen und eben 10, die es nicht tun. Und es scheint so zu sein, dass wenn die Einrichtung es schafft, ein alltäglicher Mittelpunktsort zu werden, ein Ort, wo ich gerne meine Zeit verbringe, wo ich auch eine gute Beziehung zu anderen Leuten pflege, die diese Einrichtung besuchen, dann sinkt meine Anfälligkeit für Radikalisierung. Was wir also zeigen können, ist nicht allein die Größe und die Menge an sozialen Einrichtungen, sondern durchaus auch, was in den Einrichtungen passiert, scheint einen besonderen Effekt zu haben. Also gute pädagogische Arbeit.
Genau, vielleicht kann man ergänzen, wir haben immer die Bürde der Fragen von außen an solche Forschungsprojekte. Und eine der Bürden ist immer die, brauchen wir überhaupt diese Praxis da? Brauchen wir Sozialarbeit, brauchen wir Bildungsprojekte und. Weil wir könnten ja sagen, da fließt viel Geld in die Praxis und trotzdem sind dann da diese salafistischen, diese rechtsextremen Gruppen, diese radikalen Gruppen unterwegs. Das steht bei uns erstmal nicht so sehr im Vordergrund. Aber indirekt zeigen die Ergebnisse, dass die Projekte allein deshalb eine Relevanz haben, eine Bedeutung haben, weil sie vor Ort beobachten und Wissen haben. Und das ist für die städtischen Einrichtungen, das ist für die Stadtplanung und das ist für die Forschung auch nicht ganz unerheblich. Was aber jetzt dann eben auch rauskommt, ist, dass es schon sehr Sinn macht, nicht nur über die Langfristigkeit und die Stabilität von Projekten zu reden, weil die eben auch projekthaft finanziert sind in der Praxis, der große Teil, sondern über ein besser vernetztes Zusammenarbeiten. Das heißt, was uns im Projekt begegnet ist, da gibt es ein kleines Projekt oder eine Praxis oder da gibt es eine Sozialarbeiterin, einen Sozialarbeiter und die wissen etwas und dieses Wissen gelangt nicht an andere Stellen. Und das ist tatsächlich so ein Manko. Das heißt, es kann sein, dass sich radikale Gruppen dort ansiedeln können, weil in dem Moment, wo sie im Raum auftauchen, Kommunikationsstrukturen fehlen.
Also ich würde mal versuchen, die bisherigen Ergebnisse zusammenzufassen. Einzelne Menschen sind dann besonders anfällig für Radikalisierung, wenn sie wenig Selbstkontrolle haben, wenn sie Freunde oder Verwandte haben, die ihrerseits von der gesellschaftlichen Norm abweichen und wenn sie wenig Vertrauen in die Nachbarschaft zum Beispiel haben. Wenn diese Merkmale zusammenkommen und dann noch dazu kommt, dass ich in einem Stadtteil wohne, in dem es eine weit verbreitete Skepsis oder Ablehnung sogar gegenüber dem Staat und seinen Institutionen gibt, zum Beispiel gegenüber der Polizei, dann steigt die Radikalisierungsanfälligkeit nochmal. Der Stadtteil, in dem ich wohne, ist also nicht selbst für meine Radikalisierung verantwortlich, aber er kann indirekt meine Anfälligkeit verstärken. Und dabei spielt es keine Rolle, ob das ein reicher oder ein armer Stadtteil ist. Es geht vor allem darum, dass es vor Ort sowas wie eine kollektive negative Erfahrung gibt, dass der Stadtteil vielleicht in den Medien negativ dargestellt wird, dass er immer wieder als Negativbeispiel in öffentlichen Diskussionen genannt wird und so weiter. So, und dann gibt es noch eine weitere Erkenntnis, nämlich ob es viele soziale Einrichtungen gibt vor Ort, das spielt gar keine Rolle. Wichtig ist dabei nur, dass die Einrichtungen, die es gibt, eine zentrale Rolle im Leben der Menschen spielen. Wenn ich zum Beispiel den Jugendtreff oder das Nachbarschaftscafé oder was auch immer regelmäßig besuche, wenn ich mich da aufgehoben fühle, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich radikalisiere. So, und jetzt geht es darum, aus diesen Erkenntnissen abzuleiten, wie man die Radikalisierungsanfälligkeit verringern könnte durch Prävention. All das zusammengenommen, was ich gerade gesagt habe, stelle ich es mir wahnsinnig schwierig vor, konkret was an der Radikalisierungsanfälligkeit in bestimmten Stadtteilen zu ändern. Man kann es ja nicht einfach hingehen und die komplette soziale und ökonomische Struktur von einem Stadtteil wie der Dortmunder Nordstadt komplett zu verändern.
Warum nicht? Tut mir leid, dass ich jetzt ins Wort falle, aber das, was du jetzt gerade behauptest, wäre ja Verwaltungslogik, das können wir uns nicht vorstellen. Also in Brasilien gibt es Favelas und massive Gewalt, Mord, Totschlag, organisierte Kriminalität, radikale Gruppen und so weiter. Und man hat gerade mit dem Blick auf Jugend und Aufwachsen in einigen Favelas wunderschöne öffentliche Freibäder eingerichtet. Man hat eine Stadtteilverbesserung gemacht, bauliche Maßnahmen und so weiter. Also Menschen, die radikalisierungsanfällig sind hinter den Gardinen, sind schwerer zu erreichen als solche, die auf öffentliche Plätze kommen, die sich im öffentlichen Raum bewegen. Und Da gibt es schon wirklich gute Möglichkeiten, wie sich etwas bewegen kann. Das bedeutet aber, dass meine alten Logiken vielleicht nicht funktionieren. Also tatsächlich, wenn wir dann sagen, nicht alles und jedes Projekt in dieser Fülle erreicht es vielleicht, dann können vielleicht Projekte Kapazitäten entwickeln, wie sie an anderen Stellen mehr Energie investieren können. Und diese Flexibilität, die bürokratisch, verwaltungstechnisch und so weiter umzusetzen, das wird wahrscheinlich die Kunst sein und die große Herausforderung sein. Wie kommt mehr Flexibilität in diese Arbeit hinein? Und die Ergebnisse sagen, die Projekte müssen sich anders vernetzen und auch anders reden. Und dazu brauchen sie dann eben bestimmte Rahmenbedingungen.
Also da passt auch wirklich ganz gut, was wir in den Interviews mit den Expertinnen und Experten herausgefunden haben. Was haben wir gemacht? Wir haben Interviews mit beispielsweise Leitungen von Jugendzentren geführt. Simple Fragen gestellt, wie Ihrer Erfahrung nach, Sie sind ja alltäglich mit Jugendlichen im Stadtteil befasst, merken Sie denn, was sind jetzt so besonders drängende Probleme? Und dann bekommen wir die Antwort, Bildung. Bildung ist ein Riesenproblem. Was machen wir? Wir haben einen Termin bei der Schulsozialarbeit gemacht. Haben dann gefragt, was ist aus Ihrer Perspektive denn die drängenden Probleme? Die sagt, Bildung ist gar nicht das große Problem. Familie. Also haben wir einen Termin bei der Familienberatungsstelle gemacht. Und die sagt uns, das große Problem hier ist Gesundheit und so weiter. Ne? Also was lernen wir daraus? Praxis positioniert sich häufig erstens so, dass sie guckt erstmal, dass ihre eigene Einrichtung gut funktioniert. Klar, ist ihr Auftrag. Und zum anderen merken sie durchaus, dass es Probleme im Stadtteil gibt oder Herausforderungen im Stadtteil gibt, die sie aber nicht alleine bearbeiten können. Und das kriegt man nur in den Griff, das, was Andreas Zick gerade gesagt hat, wenn man in der Lage ist, dass die Einrichtungen miteinander kommunizieren, miteinander eine gemeinsame Vorstellung davon haben, wie eine soziale Quartiersentwicklung aussehen soll und dass das auch sie selber nicht gefährden würde in ihrem Auftrag. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Das gelingt in einigen Stadtteilen besser, in anderen weniger. Aber wir können sagen, dass dort, wo der Austausch zwischen Einrichtungen funktioniert, die Lücken kleiner werden, in die extremistische Gruppen vorstoßen können.
Ist das dann auch für euch die zentrale Botschaft aus dem Projekt, also dass die Einrichtungen vor Ort besser zusammenarbeiten und mehr miteinander reden müssen?
Also der zentrale Ratschlag des Projektes ist, nehmt Raum ernst. Sowohl als Einflussfaktor für die Anfälligkeit für Radikalisierung, aber eben auch als Möglichkeit für Prävention.
Und damit sind wir dann schon beim letzten Teil dieses Podcasts angelangt. Jetzt geht es nämlich darum, wie die Erkenntnisse aus der Wissenschaft konkret wieder in die Praxis zurückgegeben werden können. Dafür haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine Strategie zur Radikalisierungsprävention entwickelt und sie haben eine Handreichung dazu geschrieben für die Leute vor Ort. Und die sieht im Prinzip zwei Teile vor. Ich fange mal mit dem zweiten an. Und das ist die Frage, was man vor Ort tun kann, nachdem etwas passiert ist, nachdem es zum Beispiel einen Anschlag gab oder nachdem jemand zum IS ausgereist ist aus diesem Stadtteil. Dann geht es darum, die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Einrichtungen, den staatlichen Behörden, den Schulen, den sozialen Trägern und allen, die eben im Stadtteil aktiv sind, die zu intensivieren. Einerseits, um schnell und koordiniert aktiv werden zu können, zum Beispiel in den sozialen Netzwerken, aber natürlich auch im Stadtteil selber. Und auch, um besser zusammenarbeiten zu können, wenn Hilfe von außen kommt, zum Beispiel vom Staatsschutz. Und andererseits geht es auch darum, die Deutungshoheit über den Stadtteil nicht zu verlieren. Nach einem Anschlag oder was Ähnlichem, da kommt es ja häufig vor, dass dann Politik und Medien in den Stadtteil reingehen und ein ganz bestimmtes Bild davon erzeugen. Und da gibt die Handreichung Tipps, wie die Menschen, die selbst im Stadtteil aktiv sind, diese Interpretationshoheit ein Stück weit zurückerobern können. So, aber wie gesagt, das ist nur der zweite Teil, die sogenannte Interventionsphase. Die funktioniert natürlich aber nur, wenn es auch eine intensive Vorbereitung gibt. Und das nennen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Beobachtungsphase. Sebastian, kannst du mal erklären, was genau versteht ihr darunter?
Das erste Element oder die erste Phase, und das kann man auf jeden Stadtteil in der ganzen Bundesrepublik anwenden, egal ob Villenviertel, ländlicher Raum, städtischer Raum, egal, ne? Das kann man immer machen. Und das ist eben die Vernetzung fördern, den sozialen Zusammenhalt vor Ort fördern, wie beispielsweise über Nachbarschaftsfeste, aber eben auch, dass Fachkräfte sich mit dem lokalen digitalen Raum befassen. Einfach ein Auge drauf halten, nicht mehr. Zu wissen, welche Facebook-Gruppen es gibt, zu wissen, welche Telegram-Gruppen es gibt. Gucken, ob es lokale digitale Nachbarschaftsnetzwerke wie Nextdoor nebenan oder dergleichen gibt. Und dann sind Stadtteile auch gut und auch Fachkräfte in den Stadtteilen auch gut aufgestellt, zu reagieren, wenn was passiert. Wenn wir rückblickend uns vor allem im Bereich islamistische Radikalisierung in Deutschland anschauen, wenn was passiert ist, gab es eine verbreitete Hilflosigkeit unter Fachkräften im Stadtteil.
Also eine engere Kooperation zwischen den verschiedenen Einrichtungen im Stadtteil, damit wichtiges Wissen nicht verloren geht, damit man auch schnell reagieren kann, falls mal etwas passiert. Wie sieht das dann konkret aus?
Also wir geben zumindest eine Idee, wie sowas aussehen könnte. Das muss vor Ort also wirklich dann operativ entschieden werden. Aber so etwa einmal im Quartal eine Stunde. Das würde schon reichen, am Anfang zumindest, in dieser Beobachtungsphase, dass man sich kennt, dass man weiß, welche Einrichtungen es überhaupt gibt, wie die Leitungen der Einrichtung heißen, dass man sich im Falle des Falles schlichtweg eine Mail schreiben kann, sagt, habt ihr eigentlich noch dieses Workshop-Angebot oder dergleichen. Also so konkret ist die Handreichung.
Und wenn ihr euch die ganze Handreichung und natürlich auch alle wissenschaftlichen Publikationen zu dem Projekt anschauen wollt, dann könnt ihr das auf der Seite radikalisierende-räume.de tun. Da steht alles, woran die vielen, vielen Beteiligten des Projekts in den vergangenen Jahren gearbeitet haben. Wie die Erkenntnisse umgesetzt werden, das liegt jetzt natürlich nicht mehr an den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, das liegt jetzt an den Menschen vor Ort. Für die Forschenden selbst ist das Projekt jetzt aber erstmal vorbei. Naja, zumindest offiziell.
Aber da wir Forschende sind, ist für uns so ein Projekt von der Thematik her überhaupt nicht vorbei. Also ich kann sagen, hier an der Universität Bielefeld im Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung haben wir eine ganze Reihe von Projekten, die jetzt auch in Räumen sind. Das ist der eine Punkt. Das heißt, wir werden die Projektideen weitertragen. Zweitens, wir hoffen natürlich, dass wir nochmal Fördermöglichkeiten bekommen, denn bei jedem Forschungsprojekt gibt es immer wieder neue Fragen. Das zeichnet ja Forschung aus, dass sie vielleicht am Ende weitergehende Fragen hat. Und der dritte Punkt ist, wir erzeugen ja in der Forschung Projektergebnisse. Ich nenne ein Beispiel, wir haben jetzt ein relativ gutes Messinstrument für Radikalisierung und hoffen, dass andere laufende Projekte solche Teile dann übernehmen und insofern geht das dann mit der Forschung immer weiter.
Genau, vielleicht ergänzend dazu, was die Nutzung der Projektergebnisse langfristig für uns bedeutet. In Münster heißt es Fachkräfte ausbilden. Wir bilden Sozialarbeitende aus, das sind diejenigen, die später in Jugendzentren arbeiten, mit Familien in belasteten Lebenslagen und so weiter. Und denen auch etwas an die Hand geben zu können, über Radikalisierungsprävention auf der räumlichen Ebene nachzudenken, das war von Anfang an Ziel des Projektes. Wir haben eine Praxisstrategie entwickelt zur sozialräumlichen Radikalisierungsprävention und die werden wir auch den Studierenden vermitteln.
Andreas, du hast gerade gesagt, die Forschung zu diesem Thema hört niemals auf. Habt ihr denn schon Ideen, was man nach den radikalisierenden Räumen jetzt aufgrund dieser Erkenntnisse noch weiter forschen könnte?
Vielleicht, das zeigen die Daten, wäre es gar nicht so schlecht, dass die innerstädtische Mobilität, gerade in den größeren Städten, wo wir sehen, es lokalisiert sich so in bestimmten Stadtteilen, dass dann die Öffnung der Stadt und diese innerstädtische Mobilität vielleicht einen Deradikalisierungseffekt hat. Das ist so eine Frage, die ich mitnehme aus dem Projekt. Also eigentlich müssten wir mal ein Experiment durchführen und müssten mal eine Stadt fragen, wenn der öffentliche Nahverkehr vollkommen umsonst ist. Also wir erhöhen eigentlich die innerstädtische Mobilität, ob das einen deradikalisierenden Effekt hat. Das würde ich gerne mal untersuchen, experimentell. Ich befürchte aber, dass ich ja nicht allzu viel Förderung für kriege.
Wenn wir über Raumeffekte nachdenken, sollten wir uns auch vor Augen führen, dass der größere Anteil in Deutschland nicht in Großstädten wohnt, sondern eher in vorstädtischen, ländlichen Räumen. Und wie dort Raumeffekte strukturiert sind, das wissen wir noch gar nicht. Das weiß man auch außerhalb der Radikalisierungsforschung wenig, weil diese Kontexteffektforschung vor allem urbane Forschung ist. Es wird aber immer stärker in Deutschland und Europa vor Augen geführt, dass wir uns nicht nur auf die Metropolen konzentrieren sollten, sondern eben durchaus auch in ländliche Räume blicken sollten.
Also wir haben auch einen Haufen neuer Probleme jetzt, wie zum Beispiel das Zusammenspiel von Digitalität und dem, was im Raum passiert. Wir können nicht sagen, dass die Gruppen, die da extrem radikal unterwegs sind, was die denn da intern machen und so weiter, weil die sich sehr verschließen. Wir wissen nicht, ob eine Raumaufwertung nicht allen gut tun würde. Was wäre meine These? Also ich habe eine ganze Reihe weiterer Fragen, aber die habe ich auch nur deshalb, weil wir jetzt Dinge gesehen haben.
Das war die vierte und letzte Folge in unserem kleinen Podcast zum Forschungsprojekt Radikalisierende Räume. Vielen, vielen Dank an Sebastian Kurtenbach und Andreas Zick für das interessante Gespräch für diese Folge und natürlich an alle anderen, die für die anderen Folgen mit mir gesprochen haben. Alle diese Folgen findet ihr auf radikalisierende-räume.de. Da gibt es auch die Forschungsergebnisse. Wie gesagt, die Handreichung für die Praxis, einen Film und vieles, vieles mehr. Schaut da mal rein. Mich würde es jedenfalls sehr freuen, wenn die viele Arbeit, die sich die Forschenden in den letzten Jahren gemacht haben, auch tatsächlich etwas in der Praxis bewirkt. Und wenn die vielen Erkenntnisse und Ergebnisse, die dabei rausgekommen sind, nicht nur in der wissenschaftlichen Community bleiben, sondern wenn sie tatsächlich da auch rausgehen in die Welt. Und natürlich freue ich mich sehr, dass wir mit unserem Podcast einen kleinen Teil dazu beitragen durften. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Macht's gut und tschüss.